Unter den Linden. Der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Christoph Minhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Unter den Linden, zurück aus der Winterpause und wie immer direkt vom Brandenburger Tor. Ja, während sich eine Armee von Hauptstadtjournalisten mit Bonusmeilen, Übernachtungspauschalen und Rotlichtrecherchen beschäftigt, wollen wir uns heute mit ernsteren Themen befassen, in diesem Fall der Eurokrise. Wie mahnten unsere politischen Vorväter noch in der frischen Erinnerung zweier Weltkriege stets, die Einigung und Einheit Europas sei auch eine Frage von Krieg und Frieden. Und möglicherweise haben sie damit auf eine ganz andere Art und Weise Recht behalten, allerdings eben anders, als sie gedacht haben. Nicht unter den Völkern Europas wird derzeit Krieg geführt, so kommentieren politische Akteure und Beobachter in der Hauptstadt, sondern es gibt einen unerklärten Finanzkrieg zwischen dem angloamerikanischen Aggressor und der Europäischen Union. Der Versuche, der Aggressor mithilfe seiner Finanzhegemonie Europa als Einheitsprojekt zu zerstören und setze dazu alle seine finanzpolitischen Waffen ein. Andere plädieren dafür, statt einer weiter eskalierenden Militarisierung der politischen Sprache erstmal zurück in die Etappe zu gehen. Ratingagenturen seien eben nicht so eine Art strategischer Bomber im Finanzkrieg und Pleite bleibe eben Pleite, da helfe auch kein noch so hübsches Tarnnetz. Wie ist nun also die Lage des Euro und Europas wirklich? Meine Gäste können das fachkundig beurteilen und ich begrüße den ehemaligen EU-Kommissar Günther Verheugen. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Und ich begrüße den Präsidenten des IFO-Instituts, Hans-Werner Sinn. Herzlich willkommen. Ja, wir haben da so eine Militarisierung, eine kleine Aufrüstung in der Sprache am Wochenende erlebt im Zusammenhang mit den Entscheidungen der Ratingagenturen. Befinden wir uns in einem finanzpolitischen Krieg? Ist das zu hoch gegriffen?
Nein, nicht in einem Krieg, aber ganz sicher ist es richtig, dass wir uns in einem massiven Gegensatz von Interessen befinden und dass diese Interessen mit harten Bandagen vertreten werden. Kann gar kein Zweifel daran bestehen, dass die Wall Street und auch die City of London den Euro von Anfang an nicht gewollt haben. Wenn man das über die Jahre verfolgt, jede Gelegenheit wurde benutzt, um den Euro und das gesamte europäische Projekt niederzuschreiben und der Finanzwelt anzukündigen, das dauert nicht mehr lange, bald kollabiert ist. Und wenn ich mir die Begründung von Standard & Poor's ansehe für die Verschlechterung des Ratings von neuen Euro-Staaten, dann ist diese Begründung politisch. Mhm. Sie ist nicht ökonomisch, sie ist politisch. Und das ist nicht die Sache einer Ratingagentur und dagegen muss man sich wirklich wehren.
Über die Rolle der Ratingagenturen reden wir gleich noch ein bisschen länger. Mich würde noch interessieren, kommt es überhaupt solchen Agenturen zu, eine solche Rolle zu spielen oder nehmen die sich zu Recht dieses Recht? Also es geht ja darum, sie machen Vorschläge an demokratisch gewählte Regierungen und wenn man ihren Vorschlägen nicht folgt, dann gibt es als Strafe ein Upgrading sozusagen.
Naja, wenn das dann so ist, geht es ein bisschen weit, aber an sich ist ja jeder frei, auf sie zu hören oder nicht. Sie geben ihre Urteile ab über Staaten, über Investitionsmöglichkeiten für Anleger auf der ganzen Welt. Und die Anleger hören auf sie. Das erklärt die Macht dieser Ratingagenturen. Da kann man nun stehen und dazu, wie man will. Selbst wenn die Ratingagenturen nicht da wären, würde sich an den Verhältnissen ja auch nicht viel ändern.
Ja, aber wem? Ich hatte übrigens noch in einem anderen Film sozusagen Upgrading gesagt. Es geht natürlich ums Downgrading. Entschuldigung, in diesen Tagen. Mhm. Aber wem gehören denn diese Ratingagenturen eigentlich? Was sind das für Agenturen, wem gehören die?
Naja, das sind große private Institutionen, die ihr Geld damit verdienen, dass sie Banken und Finanzprodukte und auch ganze Staaten bewerten. Worauf sie abstellen, ist wohl die Interessenbezogenheit ihrer Urteile. Da kann man in der Tat drüber diskutieren. Also bei der amerikanischen Finanzkrise ursprünglich haben Sie vielleicht ein bisschen zu spät gewarnt. Lehman Brothers hat also damals noch eine Woche vor dem Untergang ein A-Plus von Standard & Poor's gehabt. Da konnte man vermuten, dass da eine gewisse ökonomische Nähe vorhanden war. Aber ich finde jetzt umgekehrt, bei Europa sind Sie relativ neutral. Da haben Sie also, glaube ich, die Funktion des Feuermelders ganz vernünftig gespielt. Und es macht auch keinen Sinn, jetzt zu sagen, es brennt und wir schalten den Feuermelder aus.
Das finde ich nicht, Herr Sinn. Also wenn ich mir das in den letzten 5 Monaten anschaue, dann finden Sie mit monotoner Regelmäßigkeit, dass immer dann, wenn es ein kleines Zeichen der Hoffnung gibt, dass es aufwärts geht, wenn eine Regierung in Europa ernsthafte Anstrengungen macht, insbesondere von den betroffenen Ländern, Sparprogramme wirklich durchzusetzen. In dem Moment kommt irgendwas von einer der Ratingagenturen und sie kriegen einen Schuss vor den Bug. Ich halte das nicht für Zufall. Ich glaube wirklich, dass das Politik ist. Aber es hat keinen Sinn, sich über den Überbringer der schlechten Nachrichten aufzuregen. Das Problem ist die schlechte Nachricht selbst. Denn das kann ja nun mal nicht bestritten werden. Ob das Timing und die Art und Weise, wie die Ratingagentur das darstellt, richtig ist oder nicht. Tatsache ist, dass wir ein Problem haben mit zu hohen Schulden, in der gesamten Eurozone übrigens, nicht nur in einigen Ländern, auch in Deutschland, und dass wir ein Problem haben mit der Zahlungsfähigkeit einiger unserer Mitgliedstaaten. Und dazu brauche ich keine Ratingagentur, um zu wissen, dass dieses Problem angepackt und gelöst werden muss.
Aber Sie haben vorhin gesprochen, es sind manchmal politische Bewertungen oder auch Politik, oder es wird damit Politik gemacht, weil ja manche Entscheidungen auch gar nicht nachvollziehbar sind. Beispielsweise, wenn man die Situation Großbritanniens anschaut und die Bewertung Großbritanniens
schlechter ist als
Frankreich, oder wenn man jetzt sich vorstellt, dass Italien auf einer Stufe mit den Bahamas steht. Das ist ja schon eine bemerkenswerte Entwicklung.
Also ich glaube, dafür gibt es nur eine Erklärung. Wir haben hier einen Kampf oder eine Auseinandersetzung zwischen zwei ökonomischen Denkschulen. Und eine ist sicherlich die angloamerikanische, die sagt das vollkommen normal, dass wir mit der Notenpresse, mit Gelddrucken und mit einem gewissen Inflationsrisiko die Verschuldungssituation regeln, während Europa, jedenfalls hier unser Teil Europas, angeführt von Deutschland, sagt, nein, unsere historische Erfahrung ist eben so, dass es Staatsfinanzierung mit Hilfe der Notenpresse nicht geben darf. Das führt direkt ins Unheil. Und die wollen, dass die Europäische Zentralbank wie die amerikanische Fed das gesamte System mit billigem Geld immer weiter überschwemmt. Und sie behaupten, dass auf diese Art und Weise Wachstum und Arbeitsplätze eher entstehen, als durch den Konsolidierungskurs, den wir in Europa unter deutscher Führung und deutschem Einfluss einschlagen wollen.
Zielt nicht tatsächlich diese Bewertung, die Herabstufung von Frankreich und 9 weiteren Staaten, da sind ja auch, das ist ja Österreich und andere durchaus, also von denen man das sich nicht hätte gleich vorstellen können, dabei zielt es nicht tatsächlich darauf ab, die Stabilitätskultur, die gerade in Europa eingeführt werden soll, von Anfang an zu diskreditieren?
Also ich halte das für, ehrlich gesagt, ein bisschen überzogen. Richtig ist, dass Österreich in Schwierigkeiten ist, weil die österreichischen Banken sehr stark involviert sind in Osteuropa, Ungarn und so weiter. Die Ungarn machen eine Politik, die zulasten der österreichischen Banken geht. Richtig ist auch, dass wir seit dem Sommer eine massive Kapitalflucht aus Frankreich haben, in andere Euro-Länder, insbesondere auch nach Deutschland. Banken ziehen ihre Kredite zurück, die sie in diese Länder gegeben haben, und das hat gewaltige Ausmaße. Wir haben also in August, September, Oktober für 90 Milliarden Kapitalflucht aus Frankreich gehabt, und wir haben bis zum Jahresende in diesem Halbjahr für 190 Milliarden Kapitalflucht aus Italien gehabt. Also das ist ja nicht nur Einbildung. Man kann auch fast sagen, die Ratingagenturen kommen fast ein bisschen zu spät, indem sie im Nachhinein auf diese Geschehnisse reagieren. Frankreich ist im Übrigen kein besonders solides Land mehr. Frankreich hat die höchste Staatsquote unter allen OECD-Ländern. Sogar Schweden hat heute eine kleinere Staatsquote als Frankreich. Das ist ja unglaublich, was sich da getan hat. Und Frankreich hat sehr hohe Schulden, hat immer sehr hohe Defizite. Also Frankreich ist sehr teuer geworden im Euro, hat seine Wettbewerbsfähigkeit verloren im Vergleich zu Deutschland, haben die sehr stark aufgewertet, wie der Ökonom sagt, die Italiener noch mehr. Und das ist überhaupt das Grundproblem. Und das sagt auch Standard & Poor's. Es ist ja nicht nur ein Staatsschuldenproblem, es wäre eine Verengung. Das Problem ist, dass die Länder ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren haben, weil sie durch den billigen Kreditfluss unter dem Euro praktisch einen inflationsgetriebenen Boom hatten, eine Blase aufgebaut haben.
Das sprechen Sie ein Stichwort an, aber das ist gerade das, was so ein nicht studierter Ökonom und wahrscheinlich ein Großteil der Bevölkerung nicht ganz nachvollziehen kann. Die Lösung, die man aber vorschlägt von Seiten jenseits des Atlantiks, ist, genau mit dieser Politik nicht nur fortzufahren, sondern sie noch zu verschärfen. Also diese innere Logik versteht man ja nicht.
Das habe ich auch nicht verstanden. Das ist okay. Aber das es gab heute nicht. Eine Stellungnahme hier von Standard & Poor's in Deutschland, und die war anders. Die war eben derart, diese Länder sind zu teuer geworden, sie sind nicht mehr wettbewerbsfähig und müssen eigentlich billiger werden, damit sie ihre Wettbewerbsfähigkeit wieder erlangen. Und das ist richtig. Das ist genau der Kern des Problems. Es sind wirklich durch die fehlende Wettbewerbsfähigkeit Außenschulden entstanden, die einmal den Staat betreffen, das ist Griechenland oder Portugal, und zum anderen aber auch den Privatsektor betreffen. In Spanien und in Irland haben wir extrem hohe private Außenschulden, die entstanden sind dadurch, dass man sich verschuldet hat, um praktisch Häuser zu bauen. Es gab da einen riesigen Immobilienboom. Letztlich ist es egal, ob der private Sektor verschuldet ist oder der staatliche. Die Länder sind durch diese Verschuldung praktisch auf ein Einkommensniveau künstlich getrieben worden, das gar keine reale Basis hat. Und heute hängen sie da mit ihren überzogenen Löhnen und Preisen, sind nicht mehr wettbewerbsfähig, können das nicht mehr finanzieren, weil der Kredit von außen nicht mehr kommt, bedienen sich mit der Druckerpresse, was die EZB erlaubt, ist aber alles keine wirkliche Lösung.
Nicht. Ja, aber das, bedeutet,
nicht.
Ich versuche es jetzt mal nicht so pessimistisch.
Die haben sich massiv bedient mit der Druckerpresse. Nicht im Aggregat. Wir drucken weniger, aber die ganz viel.
Die EZB hat, was sie eigentlich nicht soll und nicht darf, die Europäische Zentralbank, hat notleidende Papiere gekauft. Ja, und sie damit sozusagen vom Markt genommen und entschärft. Auf einem Umweg nebenbei bemerkt, das ist so, dass über eine dritte Station, damit sodass die EZB nicht direkt gekauft hat.
Weil sie es eigentlich nicht sollte.
Darf. Nein, eigentlich sollte sie das nicht. Aber die Frage muss sich ja wirklich stellen, ob angesichts der internationalen Lage, in der wir sind, in der alle anderen das Instrument ihrer Notenbank benutzen, wir als Einzige gut beraten sind, das nicht zu tun. Ich gebe zu, dass es sehr schwierig ist, die richtige Balance zu halten und sicherzustellen, dass man dabei nicht auf einen inflationären Weg gerät. Aber hier sehen, ich muss schon die Frage stellen, wieso haben die Amerikaner, die Japaner, die Briten keine Probleme, sich zu finanzieren, obwohl ihre Wirtschaftsdaten schlechter sind, deutlich schlechter sind als die der Eurozone und ihre strukturellen Schwächen nach meiner Meinung auch größer. Ihre Verschuldung ist höher. Warum haben sie keine Probleme, sich zu finanzieren? Ich denke darum, dass die Investoren wissen, ich kriege mein Geld am Ende, wenn auch möglicherweise mit einem Inflationsabschlag.
Ja, der Unterschied ist, in diesen Ländern haben wir nicht so sehr regionale Probleme. In Europa haben wir ja kein Aggregatproblem. Europa hat einen ausgeglichenen Außenhandel mit dem Rest der Welt, also die Eurozone. Die Inflation ist auch normal. Eigentlich alles okay. Das Problem fängt an, erst wenn man die einzelnen Länder sich anschaut. Und dann stellt man fest, dass die Länder des Südens halt ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren haben gegenüber dem Norden und gegenüber Deutschland.
Wenn sie sie jemals hatten.
Ja, genau.
In Zweifel ziehen möchte.
Ja, aber sie haben eben unter dem Euro sehr stark inflationiert. Um 30% haben sie ihre Löhne und Preise erhöht, relativ zu ihren Handelspartnern. Und Deutschland hat sie um 20% gesenkt. Das ist halt
was
das Problem.
So ganzen, und da was man den Deutschen im Übrigen Europa vorwirft.
Ja, gut.
Das wirft man,
ja,
aber man wirft das, uns vor, dass wir unseren Wohlstand begründen zu Lasten der anderen.
Aber man übersieht, dass das passiert ist dadurch, dass natürlich unter dem Euro sehr viel Kapital aus Deutschland rausgeflossen ist. Deutschland kam ja unter dem Euro in eine lang anhaltende Wirtschaftsflaute mit einer Massenarbeitslosigkeit, die die Regierung Schröder damals zu schmerzlichen Reformen gezwungen hat. Und in der Massenarbeitslosigkeit dann können die Gewerkschaften die Löhne halt nicht erhöhen, dann steigen die Preise auch wenig. Also das, was jetzt uns zum Vorteil gereicht, dass wir relativ billig geworden sind, das haben wir uns mühsam aus der Flaute heraus erarbeitet.
Ich würde aber trotzdem gerne nochmal auf die Frage von vorhin zurückkommen, die beantwortet wurde mit, ich weiß es auch nicht, aber irgendeinen Hintergrund muss es ja haben. Könnte es nicht sein, dass natürlich auch die Ratingagenturen ein Interesse daran haben, eine bestimmte Fiskalpolitik der Amerikaner zu unterstützen, zu flankieren, die eben Europa nicht auf den Weg einer Konsolidierung führt. Das ist doch auch durchaus denkbar, niedrige Zinsen oder eine Zinspolitik, wie sie in Amerika betrieben wird, würde sicherlich nicht helfen oder wäre sicherlich nicht aufrechtzuerhalten, wenn wir in Europa mit dem Euro ein stabiles kapitalanziehendes Gegenmodell parat hätten.
Nein, also ich glaube, das Grundproblem, es ist ja wirklich ein harter Verteilungskampf, das haben Sie ja gesagt, Herr Verheugen, ist, da gibt es die Staatspapiere der südlichen Länder, diese Länder haben sich übernommen, die können die zum Teil nicht zurückzahlen und die werden auf den Märkten als toxisch angesehen. Jetzt ist da dieser riesige Bestand an 3,5 Billionen toxischer, in Anführungsstrichen, Staatspapiere.
Gefährdeter,
wie auch immer.
Hört sich so fies an.
Ja, gefährdeter Staatspapiere und die sitzen in irgendwelchen Portfolios von Banken, Versicherungen, Investmentfonds und so weiter.
Haben, sie hätten eine Menge Geld damit
gemacht. Und die wollen die jetzt nicht mehr haben. Jetzt suchen sie natürlich eine Möglichkeit, die loszuwerden. Und deswegen sagt die Wall Street und sagt die City of London, ihr müsst jetzt Geld drucken, die Zentralbank soll die kaufen. Damit die Steuerzahler Europas die Lasten übernehmen.
Ja, da sind wir uns so einig.
Und
ja,
es soll noch außerdem diese europäische Rettungsinstitution EFSF gemacht werden, ESM heißt das ja in Zukunft, wo wir also unsere Haftungssummen drin stecken haben. Nicht? Das ist im Grunde eine große Bad Bank zum Aufkauf dieser ganzen Papiere, damit eben letztlich die Steuerzahler Europas die Lasten übernehmen und die jetzigen Vermögensbesitzer da fein rauskommen.
Lass uns nur kurz über diese...
Können wir uns vielleicht darauf verständigen? Ich habe das Gefühl, wir sind uns ja ganz nah auf einmal. Dass die Ratingagenturen definitiv die Interessen der großen Anleger vertreten und nicht die Interessen der Gesellschaft in den Staaten.
Aber das ist ja auch Ihre Aufgabe.
Aber ich würde noch,
ich würde
einen Punkt hinzufügen. Es mag auch sein, dass Sie Zweifel haben, an der Durchführbarkeit der Politik, die die Staats- und Regierungschefs im Dezember beschlossen haben. Und diese Zweifel, das muss ich leider sagen, sind ja auch berechtigt.
Da kommen wir jetzt auch dazu. Ja? Also zwei Sachen noch ganz kurz vorher. Es gibt Initiativen, endgültig sozusagen stärker gegen die Macht der Ratingagenturen vorzugehen, sprich bestimmte Vorschriften, dass man nur in einer bestimmten Art und Weise geratete Anleihen von institutionellen Anlegern akzeptiert. Das soll, glaube ich, verändert werden. Ist das der richtige Weg?
Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das Entscheidende ist mehr Wettbewerb. Wir brauchen andere Agenturen als nur diese amerikanische. Unbedingt eine europäische. Die muss doch nicht mal öffentlich sein. Und Transparenz. Also die Maßstäbe müssen nachvollziehbar sein. Und das, was wir jetzt haben, das muss ich noch wirklich sagen, europäische Kernländer auf eine Stufe zu stellen mit sich entwickelnden Ländern, da ist der Maßstab einfach nicht mehr erkennbar. Und dieser Maßstab kann nicht richtig sein.
Ja, ich bin mir nicht sicher, denn wir haben ja in Europa die Besonderheit, wir haben die Währungsunion, diese Länder sind zu teuer und können sich nicht durch eine Abwertung, wie das andere Länder können, aus der Affäre ziehen.
Nicht mehr, ja.
Das ist das Problem. Deswegen nicht gibt mehr. Es eine besondere Gefährdung. Das sollte man nicht kleinreden. Wir haben ein Riesenproblem und das, was die Politik in Europa macht mit den Schuldengrenzen und so weiter, ist alles schön getan und schön gesagt. Nur es ändert an dem Grundproblem ja nichts, dass diese Länder zu teuer sind und nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Wie kommen wir dahin? Und es gibt keine einfache Lösung. Es gibt nur eine Lösung. Die müssen relativ zu uns billiger werden. Das geht A, dadurch, dass wir inflationieren, das wollen wir aber nicht, oder dadurch, dass sie ihre Preise senken. Das wollen sie auch rein gar nicht.
Also die Politik hat eine andere Idee.
Also hängen wir fest in einem Problem, in einer Zwickmühle und kommen da gar nicht mehr raus in Europa. Das sehe ich.
Die Politik hat eine andere Idee. Sie hat einen Rettungsschirm gespannt mit dem wunderschönen Namen EFSF, der jetzt dann irgendwann demnächst ausläuft und ersetzt wird durch den ESM. Und beides wird immer in einem Atemzug genannt. Es sind aber unterschiedliche Instrumente, wenn man es genau nimmt. In dem einen Fall geht es um Bürgschaften, in dem anderen Fall geht es zunächst einmal um richtiges Cash. Also
beides.
Nee, beides vorhandenes Geld.
Bürgschaften und gegebenenfalls auch Kredite.
Ist genau gleich konstruiert. Das eine ESM wird die Folgeinstitution des EFSF.
Der Unterschied ist, dass das ESM dann eingebaut ist in das europäische Gemeinschaftsrecht, während das andere eine privatrechtliche Konstruktion ist.
Und das löst falsch verstanden haben, wie viele andere auch, weil heute der Regierungssprecher zur Kenntnis gegeben hat, dass genau das der Unterschied ist und dass der große Vorteil sei des ESM, dass er weniger empfindlich sei für Bescheinigungen der Ratingagenturen, weil da ja sozusagen 80 Milliarden zunächst einmal eingezahlt sind. Das ist also...
Ja, das ist natürlich richtig, aber im Prinzip geht es darum, dass diese Einrichtungen Kredite vergeben an die betroffenen Länder und refinanzieren sich auf den Märkten und besichert durch die Staatengemeinschaft. Richtig. Und die Besicherungsanteile sind genau dieselben. Da ist überhaupt kein Unterschied. Es ist ja auch spezifiziert, dass der EFSF aufgeht in dem ESM. Das sind nicht etwa additive Summen hier.
Das ist dasselbe unter einem anderen Namen, mehr oder weniger. Und es wird nicht, um Ihre Frage, die Sie nicht gestellt haben, sofort zu beantworten, das wird das Problem nicht lösen.
Gut.
Ja, also so einen solchen Rettungsschirm können wir als Europäer überhaupt nicht auf die Beine stellen, um dem massiven Druck der Märkte zu widerstehen, wenn sie uns wirklich zeigen wollen, wo der Hammer hängt. Und das können sie. Aber sie haben es ja mehrfach demonstriert, dass nicht die Politik die Märkte dominiert, sondern dass die Märkte versuchen, die Politik zu dominieren. Und deshalb darf ich noch gerade sagen, reicht es in meinen Augen nicht aus, wenn wir diese Diskussion rein finanzpolitisch führen oder währungspolitisch. Herr Sinn hat schon mehrfach auf das entscheidende Stichwort genannt, für mich jedenfalls, der Mangel an Wettbewerbsfähigkeit einer Reihe von europäischen Volkswirtschaften. Und wenn unsere Antwort nur darin besteht, zu sagen, kürzen, sparen, Ausgaben senken, privat und öffentlich, dann kriegen wir das Wachstum nie zustande, was diese Länder brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen. Das heißt, diese Politik müsste ergänzt, flankiert werden durch eine nachhaltige, glaubwürdige Wachstumsstrategie. Ja? Und das fehlt nun leider vollkommen.
Also im Moment, glaube ich, wird darüber diskutiert, dass man jetzt sozusagen das, was man von Anfang an einige empfohlen haben, dass sozusagen diejenigen, die auf Risiko gesetzt haben, jetzt irgendwann tatsächlich ins Risiko gehen werden, weil Griechenland am Ende dann doch den Euro-Raum verlassen werden muss oder wird und damit...
Verlassen werden muss es schon.
Naja, gut.
Ja, so hat man das Gefühl, oder? Ist doch so.
Ja, also Griechenland ist nun in einer besonders extremen Situation. Die müssten, um auf das türkische Preisniveau zu kommen, um 30% billiger werden. Und das werden sie mal. Das ist ja nicht so ohne weiteres möglich. Das könnte man machen, wenn man eine eigene Währung hätte. Das ist der Vorteil. Aber das bringt natürlich viele andere Verwerfungen. Ja, nun gut, sie leben eben über ihre Verhältnisse. Griechenland hat Einkommen sich gegeben, über Kredite finanziert, schließlich auch über Gelddrucken finanziert,
die gar nicht, Aufklärung des öffentlichen Dienstes,
eben, die gar nicht der Leistungsfähigkeit dieses Landes entsprechen. Das ist nun mal so, dass sie dann zu viele Importwaren kaufen und nicht dafür genug verkaufen. Also es geht nicht an, dass Länder über ihre Verhältnisse leben, es sei denn, man macht eine riesige Transferunion. Aber das können wir gar nicht stemmen. Dazu sind zu viele Menschen in diesen Ländern, denen wir mit Transfer helfen müssten. Das sind 40% der Euro-Bevölkerung, die in den jetzigen Krisenländern sitzen.
Aber wird es nicht am Ende, irgendeiner wird es bezahlen müssen? Also irgendeiner wird am Ende die Zeche zahlen müssen. Kann man sich wirklich vorstellen?
Die Sparer und die Verbraucher, das kann ich jetzt schon sicher.
Ja, wahrscheinlich sind wir dran.
Und die Frage ist nur,
wie jetzt schon.
Moment.
Können wir das noch? In der Weltgeschichte noch nie anders gelesen.
Ja, nur ist die Frage, welche Sprache und Verbraucher? Unsere oder die Amerikas oder die der Griechen? Also ich meine, das ist die Frage.
Und die Antwort ist? Ne?
Ja, unsere. Und? Er hat recht. Unsere.
Inwiefern? Erklären Sie den Leuten, die zu Hause sitzen und gerade irgendwie überlegen, ob sie nicht vielleicht doch noch irgendwie schnell irgendwie in Sachwerte gehen.
Schauen Sie, die deutschen Versicherer haben Papiere gekauft dieser Länder. Die Banken haben gekauft. Wir haben unsere Ersparnisse in diese Länder reingetragen. Wir haben heute nominalwertgesicherte Ansprüche, die diese Länder nicht bedienen können. Die EZB wird nach meiner Auffassung probieren, sich des Problems durch Inflation zu entledigen. Jetzt noch nicht, das wird kommen, um eben das Problem irgendwie wegzubringen. Ich weiß nicht, ob sie eine Inflation schaffen. Wenn man Geld druckt, kommt nicht immer Inflation raus, wie Japan zeigt. Wenn sie es nicht schaffen, dann werden Länder in Konkurs gehen. So oder so werden wir einen Teil unserer Ansprüche verlieren. Entweder durch Inflation oder indem durch offenen Konkurs halt festgestellt wird, dass wir unsere Forderungen nicht realisieren können. Es kommt jetzt hinzu, erschwerend für meine Begriffe, dass wir immer noch mehr Forderungen anhäufen. Okay. Über den EFSF, über die Europäische Zentralbank. Wenn da Papiere kaputt gehen, dann werden, was heißt die Europäische Zentralbank? Die Bundesbank wird ja gezwungen, diese Papiere zu kaufen. Die EZB ist ja nur ein Briefkastenladen in, wenn ich es mal so sagen darf, in Frankfurt, nicht? Da sind ja nicht viele. Sie ordnet an, was die einzelnen Zentralbanken zu tun haben. Kaufen tut die Bundesbank. So, und wenn diese Papiere kaputt gehen, dann hat die Bundesbank den Verlust. Der Verlust muss umgelegt werden. Der Finanzminister muss da neues Geld reinstecken und das nimmt er uns aus der Tasche als Steuerzahler. Das ist ganz klar.
Und ich bin gerade so ein bisschen sprachlos, weil das ja in einer gewissen Offenheit gesagt ist, wie wir es bisher noch nicht so oft gesagt haben. Das klingt alles so, wie soll ich sagen, so völlig alternativlos war, glaube ich, mal ein Begriff, der vor einiger Zeit genannt wird. Ist es denn wirklich so oder ist es nicht vielleicht, gibt es nicht vielleicht doch eine Chance, dadurch, dass man sich Zeit erkauft, dadurch, dass man sich mit bestimmten Finanzmitteln eben doch versucht, Griechenland so lang zu stützen oder zumindest die anderen Länder noch so lang zu stützen, dass die wieder eine Chance haben?
Wir sollten uns mal keine Illusionen machen, um was es bei Griechenlandrettung oder Portugal-Paketen oder was auch immer wirklich geht. Der Begriff ist vollkommen falsch. Es ging niemals um die Rettung Griechenlands. Es ging immer um die Rettung bestimmter europäischer Banken. Bis auf den heutigen Tag, insbesondere französische, aber auch spanische, auch mindestens einige große Deutsche. Wir wollen die jetzt nicht nennen, da kriegen wir Prozess an den Hals. Aber wir beide wissen schon. Und es ging immer darum, zu vermeiden, dass wegen der Zahlungsunfähigkeit in einigen Eurostaaten Banken in eine noch größere Schieflage geraten, als sie schon sind. Mit all den verheerenden Folgen, die das haben kann, weil eben bisher die wirklichen Konsequenzen, die richtigen Konsequenzen der Bankenkrise ja noch nicht gezogen sind. Wir sind ja immer noch in der Lage, dass die Schieflage einer europäischen Großbank das ganze System ins Wanken bringen kann. Das hätte längst angepackt werden müssen. Also sollen Sie sich gar keine Illusionen machen. Diese ganzen hektischen politischen Manöver hatten nicht in erster Linie etwas mit Griechenland zu tun, sondern in erster Linie mit einer Reihe von französischen Banken.
Ja, geht es darum, diejenigen, die ihr Geld bei den Banken hinterlegt haben, sozusagen? Also geht es,
ja, die auch.
Bank klingt immer, naja, ich frag das deshalb so ein bisschen naiv, weil sich hinter diesem Begriff Banken immer auch sehr vieles verstecken lässt.
Diese Banken operieren ja nicht nur mit Einlagen, wenn sie das tun würden, hätten wir ja ein geringeres Problem. Wir haben wieder das berühmte Hebeln.
Ja.
Und das Hebeln führt ja dazu, dass wir Banken in Europa, ich denke, immer noch haben, deren Risikopositionen ein Mehrfaches des Bruttosozialprodukts des Landes sind, in dem sie beheimatet sind. Das müssen Sie sich mal vorstellen, hatten wir in Deutschland auch. Eine einzige Bank hat Risikopositionen, die höher sind als unser gesamtes Bruttosozialprodukt. Ja. Dass das nicht in Ordnung sein kann, leuchtet eigentlich ein. Und für mich liegt der Politikfehler eigentlich darin, dass man das sich über Jahre angeguckt hat und nicht etwa die Probleme nicht gesehen hat, sondern ganz dezidiert entschieden hat, wir machen da nichts, weil diese deregulierten, nicht regulierten Finanzmärkte die großen Wachstumstreiber sind.
Ja, aber mit ähnlichen Argumenten, aber mit ähnlichen, also mit dieser Angst sozusagen vor der Konkurrenz im Bereich Finanzwirtschaft, mit der angloamerikanischen Konkurrenz im Bereich der Finanzwirtschaft, wird ja heute auch wieder argumentiert, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, kann man so etwas wie eine Finanztransaktionssteuer jetzt alleine im Raum der Euro-Länder einführen oder muss man erst freundlicherweise noch die Zustimmung Großbritanniens haben, wobei ich da gleich noch eine Zusatzfrage habe. Ich erinnere mich sehr genau, dass wir an diesem Tisch vor Jahren über Finanztransaktionssteuer schon gesprochen haben, als wir diese aktuelle Krise noch gar nicht hatten. Und da hat man mir immer als Beispiel genannt, in Großbritannien gibt es die auch. Das stimmt da also gar nicht.
Nee, stimmt nicht. Wir hatten die früher mal eine Börsenumsatzsteuer in den 60er Jahren, dann wurde die abgeschafft. Also das Problem ist, wenn nicht alle mitmachen, dann geht das Geschäft natürlich anderswo hin. Aber an und für sich bin ich auch für eine Finanztransaktionssteuer. Ich sehe jetzt nur den politischen Punkt. Dadurch, dass man die jetzt so nach vorne geschoben hat, hat man England isoliert. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das ist die Finanztransaktionssteuer nicht wert. Man muss sehen, Deutschland hatte ja ursprünglich immer England reinhaben wollen in die EU, gegen den Wunsch der Franzosen, um so eine Art Gegengewicht zu haben, nicht gegen Frankreich. Dann wäre das besser im Gleichgewicht. Und die Franzosen haben nie die Engländer gewollt, wenn wir ehrlich sind. Und ich sehe da schon jetzt eine Strategie, England zu isolieren und dann eine Eurozone zu konstruieren als Kerneuropa, wo, glaube ich, die Mehrheiten nicht so sind, dass wir Deutschen ganz glücklich sein können damit. Es ist besser, wenn wir die EU stärken, statt die Eurozone zu stärken. Denn die Eurozone besteht doch überwiegend aus Ländern, in denen die Finanzen nicht so ganz toll sind. Sagen wir mal ehrlich. Ja? Ich meine, Länder wie Malta, Zypern, Griechenland, Portugal, die sind ja alle mit ihrem Kommissar da vertreten. Die haben auch im Zentralbankrat Sitz und Stimme, so wie Deutschland fast. Und diese kleinen Länder sind überrepräsentiert. Und wenn Frankreich mit denen zusammen das Geschäft macht, und das ist passiert bei der Frage der Staatspapierkäufe, da hat Frankreich mit denen zusammen gegen Deutschland gestimmt, seit Mai 2010 praktisch bei jeder Abstimmung, ja, dann werden wir untergebuttert. Die beiden deutschen Repräsentanten im Zentralbankrat sind zurückgetreten, Weber und Stark. Und Herr Stark hat heute gerade noch mal in einem Brief an die Mitarbeiter der EZB erläutert, warum er das getan hat. Weil er eben mit der deutschen Position, der stabilitätsorientierten Position nicht durchkam, die eben besagt, die Notenbank darf keine Staatspapiere finanzieren. Das haben wir nämlich gemacht von 1914 bis 1923 mit dem Ergebnis einer Hyperinflation. Und die steckt uns noch in den Knochen.
Noch mal nach 33, ne?
Viele.
Ja. Praktisch, ja, der Krieg ist auch so finanziert.
Ja, ja, auch. Viele Dinge, die Sie angesprochen haben. Ich möchte nochmal zurück zu Großbritannien. Die Rolle Großbritanniens in dieser Europäischen Union, ist das eine gewollte Isolierung oder ist das sozusagen verabschiedet man sich da langsam von Europa? Was ist Ihr Eindruck?
Also wir kommen jetzt ja zu den politischen Fragen. Lass mich zur Transaktionssteuer noch kurz sagen.
Bitte.
Das ist, wenn es so gemacht wird, wie es jetzt diskutiert wird, ist es eine Einnahmeverbesserung für den Finanzminister, kann man wollen oder auch nicht. Aber man soll nicht glauben, dass man dadurch die Spekulation eingedämmt kriegt. Und da hat Herr Sinn vollkommen recht. Diese Arbitragegeschäfte, die darin bestehen, dass man Bruchteile hinterm Komma bei den Devisenkursen ausnutzt, gleichzeitig platzieren in Tokio und meinetwegen in New York. Das könnte man mit einer Finanztransaktionssteuer eindämmen, in der Tat, dann lohnt sich das nämlich nicht mehr, aber dazu müsste sie weltweit hinkriegen. Also so ist das, muss man ganz klar sehen, das wird eine Einnahmeverbesserung und deutsche Banken, die sich an sowas beteiligen, die gibt es leider auch, die machen das dann mit ihren rechtlich unabhängigen Töchtern außerhalb Deutschlands, das ändert sich gar nicht. Also es ist eine Einnahmeverbesserung, ne? Es ist eine zusätzliche Steuer und
man damit hat das Gefühl, dass das unter dem Aspekt eines sozialen sozialen Ausgleichs vor allen Dingen argumentiert wird.
Nicht. Das geht doch auch in die Preise. Also das ist aber
das
die
Symbolpolitik.
Das ist,
das, ist das, was das mich ist ein bisschen Opium. Ärgert bei der ganzen Sache. Reiner Opium Populismus.
Volk.
Wir müssen ganz andere, massivere Probleme angehen, als jetzt da mit so einer Finanztransaktionssteuer.
Zum Beispiel.
Wir müssen einen langsamen Prozess des Realignment haben. Und da komme ich nochmal auf Ihr Problem. Realignment muss ich sagen. Das ist also letztlich eine Anpassung der realen Wechselkurse. Das sagt ein Ökonom. Mhm. Wie geht das im Euro? Wir haben ja den Euro, es gibt keine Wechselkurse. Ja. Aber die Preisniveaus kann man ändern. Ja, Länder, die also unter dem Euro durch das billige Geld, was der Euro gebracht hat, im Preisniveau in den Himmel gestiegen sind, müssen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und das ist das Grundproblem. Das sagt Standard & Poor's, das sagen die Ökonomen, da sind wir uns einig. Das ist der Kern des Problems und nicht etwa die staatliche Schuldenkrise. Und um das hinzukriegen, brauchen wir einen lang anhaltenden Prozess der Flaute, nicht des Wachstums, der Flaute in den südlichen Ländern, weil nur die Flaute einen wieder zurückführt im Lebensstandard auf das, was man sich selber erwirtschaften kann und die Importe reduziert. Wenn man Wachstum hat, möglicherweise noch kreditgetriebenes Wachstum, ja, dann steigen ja die Importe und dann verschlechtert sich die Situation. Das heißt, jedes Jahr machen diese Länder mehr Außenschulden, als sie sowieso schon haben. Also die bittere Wahrheit, die als Ökonom ich aussprechen kann, die Sie als Politiker nicht aussprechen können, ist, man kann aus einer außenwirtschaftlichen Ungleichgewichtssituation mit riesigen Defiziten nur langsam heraus schrumpfen, mindestens gegen den Trend. Ja? Eine nominale Schrumpfung. Man muss einfach zurückbleiben. Und Deutschland muss expandieren. Hier müssen die Einkommen steigen, die Löhne müssen steigen, dann importieren wir mehr, dann kaufen wir mehr aus den südlichen Ländern. So kommen wir nur zum Gleichgewicht.
Also im zweiten Teil stimme ich absolut zu. Und da teile ich ja auch die Kritik an Deutschland. Ne? Dass wir mit unserem Geiz in Anführungszeichen mit zur Verschärfung der Krise
beitragen. Aber wir sind nicht schuld.
Nein, das habe ich nicht.
Ich meine, das kommt durch die Kapitalabwanderung durch den Euro.
Das habe ich auch nicht behauptet, nicht? Aber wir können mehr tun. Schauen Sie, wir sind als Deutsche immer so furchtbar stolz, wenn die Zahlen verbreitet werden, unsere Exportüberschüsse.
Wir
sind die Größten.
Genau.
Aber man muss natürlich immer klar machen, unsere Überschüsse sind die Defizite anderer.
Ja.
Ja? Das, ne? Verstehen Sie? Und irgendwann, ich glaube, Helmut Schmidt hat da unten darauf hingewiesen, auf lange Sicht nützen uns diese Überschüsse gar nichts, weil die Defizitländer dann einfach wirtschaftlich lahm werden.
Das heißt aber vor allem dann nicht, wenn wir dafür nichts Richtiges kriegen. Ja. Normalerweise ein Land, das Exportüberschüsse hat, verdient ja Geld und es hält ja nicht das Bargeld, sondern geht dann ins Ausland und kauft sich da Wertpapiere, Aktien, Immobilien, was auch immer, was Reales. Ja? Dann kann man sagen, später, wenn wir mal alt sind, dann machen wir es umgekehrt, dann holen wir das zurück und leben davon, wenn wir nicht mehr so richtig schaffen können. Nicht? Aber das ist ja in Europa nicht gelaufen. In den Jahren 8, 9 und 10, in den drei Krisenjahren, hat Deutschland mit den anderen Euro-Ländern einen Leistungsbilanzüberschuss, also im Wesentlichen Außenhandelsüberschuss von 264 Milliarden Euro gehabt. Und dafür hätten wir jetzt Vermögenswerte im Rest Europas kaufen können. Haben wir aber nicht gekriegt. Denn diese Länder haben das ja bezahlt, indem sie Geld gedruckt haben zusätzlich. Und dieses Geld ist nach Deutschland geflossen.
Nicht gedruckt, also
sie haben es elektronisch geschaffen, nicht gedruckt physisch. Meinen wir nicht physisch. Nein, Geld ist ja heute nur auf Konten sowieso. Ja. Das wird auf den Konten geschaffen, wird verliehen an die Banken dieser Länder, die verleihen das an die Privatleute. Die Privatleute kaufen sich dann Güter in Deutschland. Dadurch fließt das Geld nach Deutschland. Die deutschen Banken schwimmen in Geld, geben es zurück an die Bundesbank. Es wird hier wieder vernichtet. Also wenn ich mal die Metapher gebrauchen darf, wird es im Süden gedruckt und hier geschreddert. Nicht? Und dadurch entsteht eine Ausgleichsforderung der Bundesbank gegenüber dem EZB-System. In diesem Fall in den drei Jahren von 255 Milliarden. Das sind genau 96% der Außenhandelsüberschüsse. Was haben wir gekriegt? Wir haben nur diese Ausgleichsforderung. Wir haben nichts Reales gekriegt. Die können wir nie fällig stellen. Wenn wir alt sind und wollen das Geld zurückrufen, dann sagen die Pustekuchen, lasst die mal schön da stehen.
Das spricht aber für das, was ich gesagt habe, dass das mit den Exportüberschüssen eine Schattenseite hat, über die in der deutschen Politik niemals gesprochen wird. Weil immer gesagt wird, toll, wir sind die Exportweltmeister. Das ist das ist nicht nur gut. Ja?
Also ich versuche gerade mal meine Frustration und Erschütterung zu überspielen. Ja. Es fällt mir aber nicht leicht, gebe ich offen zu. Denn das bedeutet ja, dass im Grunde das, was wir seit Jahren machen und worauf wir stolz sind, eigentlich ein völliger Irrweg ist. Richtiger wäre ja dann, wenn ich es richtig verstehe, im Umkehrschluss lieber selber alles ausgeben, selber
investieren. Investieren. Wir Deutschen haben unter dem Euro genug zu tun. Gehen Sie mal hier durch das Ruhrgebiet und schauen Sie mal sich mal die Infrastruktur an, die Schlaglöcher in den Straßen, da ist viel zu investieren. Also
in die deutsche Energiewende sind Hunderte von Milliarden zu investieren,
wenn sie funktioniert. Dann wissen wir aber auch gerade, dass da viel verbrannt wird.
Ja, man muss investieren. Deutschland hat unter dem Euro, das ist die Wahrheit leider, die niedrigste Investitionsquote aller OECD-Länder gehabt. Das war ja die Phase der Standortdebatte, man möge sich erinnern, in den ersten Jahren des Euro. Da lief uns das Kapital weg, überall schien das Gold heller zu glänzen als in Deutschland. Und man hat nicht mehr in Deutschland investiert. 2/3 der deutschen Ersparnisse wurden exportiert in andere Länder. Wir haben das Geld zur Sparkasse getragen. Ich sage nichts gegen Sparkassen, aber die haben es zur Landesbank gebracht und die Landesbank hat das verzockt irgendwo auf der Welt. Das ist die Wahrheit, die passiert ist. Und das ist das falsche Geschäftsmodell. Wir müssen endlich mal wieder an uns selber denken und auch hier zu Hause investieren. Aber und dann verschwinden diese Exportüberschüsse von alleine.
Aber ist nicht eben dann am Ende doch ein Teil der Wahrheit, dass Sie einen Wohlstand, den Sie in diesem Lande haben, eben dann doch irgendwie erarbeiten müssen und den Sie nur bekommen, auch durch eine sehr florierende Exportwirtschaft?
Exportieren lohnt sich nur dann, wenn man auch importieren kann dafür. Es muss nicht gleich sein. Es kann ja auch später sein, wenn wir alt und krank sind. Aber irgendwann muss der Import zurückkommen.
Es muss ein Gleichgewicht geben. Mittelfristig.
Das gibt es aber
schon. Ja, und das Problem ist, wenn man einen Exportüberschuss hat, dann ist die bisherige Denkweise gewesen, den Überschuss kann man anlegen, später holt man das Geld zurück. Und wir wissen heute, dass das nicht stimmt. Das heißt, die Schuldner, die wir haben, die lachen uns was. Ich meine, die können auch gar nicht. Die können nicht zurückzahlen. Wir haben also das Gefühl, wir haben unsere Altersvorsorge auf den Exportüberschuss.
Ich bin ganz entspannt.
Lieber wieder über England reden?
Nein, ist alles gut.
Ja,
ist
es
alles
ist gut. So. Es ist, weil wir können
noch ein bisschen so weitermachen.
Die Sache ist nicht gut gelaufen. Da sind wir doch einer Meinung. Das mit den Exportüberschüssen muss in dieser Form aufhören. Wir müssen das Geld wieder zu Hause investieren.
Professor, sind nichts für ungut, aber die Erfahrung lehrt den deutschen Bürger auch und Wähler auch, dass in den vergangenen Jahren immer dann, wenn Wirtschaftswissenschaftler Prognosen abgegeben haben, man sich relativ gut darauf verlassen konnte, dass die nach einiger Zeit von anderen Wissenschaftlern mit der gleichen Werf völlig widerlegt und eine völlig andere These gegeben wurde. Also ich bin nicht ganz so pessimistisch wie Sie. Ich hoffe, dass Sie da in der...
Das ist keine Prognose. Was ich gesagt habe, ist eine normative Aussage, die sich auf der Erfahrung, dass wir jetzt Länder haben, die eben einfach nicht in der Lage sind, zurückzuzahlen, was wir dort angelegt haben.
Sie haben aber nicht den Eindruck, dass Deutschland schon massenhaft verarmt ist in den letzten Jahren. Also ich meine, Sie zeichnen ja gerade ein Bild, als wenn wir gerade unmittelbar davor stehen, demnächst
Rabattmarken
wieder zu bekommen.
Von 2002 bis 2010 einen Nettokapitalexport von 1.000 Milliarden Euro gehabt. Ja, so viel Ersparnis, das waren 2/3 der gesamten deutschen Ersparnis von 1.600, die haben wir ins Ausland gebracht. Wir haben also Forderungen gegen das Ausland erworben. Die Hälfte davon sind übrigens bloße Ausgleichsforderungen der Bundesbank, dadurch, dass die Südländer die Rechnung mit selbstgedrucktem Geld bezahlt haben. So, und diese Forderung, die steht in der Luft, die hängt in der Luft. Das ist doch das Problem der europäischen Schuldenkrise. Unsere Banken haben sich vollgesogen mit den Staatspapieren der südlichen Länder und jetzt heißt es, die können nicht zurückzahlen. Das ist doch nun mal das Problem. Das ist doch keine Einbildung eines Ökonomen.
Ich wollte einfach nur der Hoffnung Ausdruck bringen, dass möglicherweise sich Wirtschaft auch dann doch noch anders entwickelt, als man es in dem Moment vielleicht erwartet.
Wir zahlen jetzt die Zeche für Fehler, die nicht erst im vergangenen Jahr oder vor 2 Jahren gemacht worden sind. Wir zahlen jetzt die Zeche für viele Jahre einer falschen Finanzpolitik, einer falschen makroökonomischen Politik. Wir zahlen übrigens auch die Zeche für eine sträfliche Missachtung europäischer Regeln und europäischer Möglichkeiten auch, die nicht genutzt worden sind. Denn natürlich, wer hätte das alles viel, viel früher sehen müssen und sehen können? Warum hat er keiner hingeguckt in Griechenland? Das, was Herr Sinn sagt, sind ja keine Geheimnisse. Die tatsächlichen volkswirtschaftlichen Daten Griechenlands waren bekannt, aber keine.
Sie waren gefälscht.
Nein,
doch.
Die Daten, was die wirkliche Leistungsfähigkeit angeht, waren nicht gefälscht. Gefälscht waren die Zahlen, die sich beziehen auf die Relation. Gesamtverschuldung und jährliches Defizit. Aber wie war der Kapitalfluss nach und vor allem aus Griechenland? Was ist in Griechenland investiert? Was ist investiert worden? Was ist nicht investiert worden? Was ist wieder weggegangen? Die Zahlen waren bekannt. Aber Ich will das mal beiseite lassen. Aber ist eine Folge einer politischen Fehlentwicklung seit relativ langer Zeit. Und wir sollten als Deutsche nicht so tun, als wären, wie Herr Schäuble sagt, das Mustertalente. Das sind wir überhaupt gar nicht.
Okay. Ja? Ich habe die undankbare Aufgabe, jetzt zu sagen, dass leider die Sendezeit rum ist. Es ist deshalb undankbar, weil ich es gerade sehr spannend finde und auch gerne noch über Großbritannien gesprochen hätte und doch noch die ein oder andere Frage gehabt hätte, ob denn wirklich alles falsch war, was wir in den letzten 40 Jahren gemacht haben.
Das müssen wir nicht die 40, die letzten 10.
Okay, das müssen wir aufs nächste Mal verschieben. Ich bedanke mich sehr herzlich für die sehr offenen und sehr klaren Worte hier am Tisch. Sie bleiben bitte bei Phoenix und nächste Woche sitzt hier Michael Hirz. Wiederschauen.